Guten Morgen. Es hat wirklich einen Hauch vom ersten Mal im Juni 1979. Gestern haben wir noch gesagt, vielleicht sollten wir heute die Bänke draußen lassen und die Motorräder reinkommen lassen und drauf sitzen lassen wie das erste Mal. Schön, euch zu sehen. Und einen Prediger, den man unter anderem Wortkünstler nennt, mit einem herrlichen Thema. Er hat gesagt, Werner, sucht aus, ich habe drei Vorschläge. Ich habe ausgesucht das Thema, du sollst dich was schämen. Naja, du sollst dich was schämen. Andreas Malesa.
Erinner dich, du warst ein Mädchen von 7 oder 8 Jahren, Grundschule, hattest ein Loch mit Laufmasche im rechten Strumpfbein. Die Rotznase lief und dann kullerte auch noch ein fettiges Brötchen aus der Tupperdose auf den Boden des Klassenzimmers. Schämst du dich denn gar nicht? Schimpfte die Lehrerin. Was für eine blöde Frage. Natürlich schämtest du dich. Erinner dich, du warst ein pickelgesichtiger 14-Jähriger mit Stimmbruch in der Kehle und Flaumhaar um die Lippen. Hier, fahr mal eine Runde, sagte dein 18-jähriger Freund und überließ dir seine Kreidler Florette. Du stiegst auf, aber als du mit dem rechten Fuß den ersten Gang arretieren wolltest, verlorst du das Gleichgewicht und Mann und Moped kippten in den Dreck noch bevor 1 Meter gefahren war. Du solltest dich was schämen, brummten die Kumpels, was für eine blöde Aufforderung. Das tatest du bereits. Und wie? Ich erinnere mich. Wie interessant, strahlte mich die gut aussehende Gastgeberin meines Privatquartiers über den Rand ihres erhobenen Weinglases an. Journalist sind Sie bei Radio und Fernsehen? Ach, da kennen Sie sicherlich die berühmten Sportler und Showstars alle. Und die Politiker, die man in der Tagesschau sieht, haben Sie die alle schon mal getroffen? Für welche Abteilung arbeiten Sie denn?
Für die Kirchenredaktion. Religion und Gesellschaft. Da stellte sie ihr Weinglas wieder ab. Ach so. Und in ihren Augen war irgendwas ausgeknipst. Und nach einer Pause sagte sie auch noch, na dann. Ich schämte mich meines Berufes trotzdem nicht, weil ich wusste, morgen früh bist du wieder weg, sie wird dich vergessen und du sie mich. Also unser Beziehungsgefälle zwischen ihrer Bedeutung für mich und meines Ansehens bei ihr. Unser Beziehungsgefälle war nicht steil genug, um Scham zu erzeugen. Das braucht Scham nämlich. Wütend werden kann man über fehlende Parklücken oder ein defektes Haushaltsgerät. Ekel kann man empfinden über Gerüche oder verdorbenes Essen. Scham braucht immer ein Gegenüber und dieses Gegenüber muss irgendwie von mir höher angesehen sein oder tatsächlich in der Hierarchie höher sein oder ich von ihm abhängig. Wenn ihr schon mal bei einer Wohnungsbesichtigung mehrerer Mietbewerber, Schwaben wissen immer gar nicht, was das ist, aber das gibt es. 50 Leute stehen im Hausflur und alle wissen, der Vermieter oder der Makler wird denjenigen oder diejenige nehmen, die am sympathischsten ist und vor allen Dingen den lukrativsten Job vorweisen kann. Und was machen Sie beruflich? Fragt der Vermieter. Ich bin in der chemischen Forschung tätig, sagt sie. Dabei fährt sie eigentlich nur Urinproben von einem Labor ins andere. Scham entsteht an der Divergenz, an dem Unterschied zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Scham entsteht, wenn mein Selbstbild und meine Realität nicht deckungsgleich zu kriegen sind, nicht kongruent aufeinander passen zu der Wahrnehmung der anderen, wenn ich also anders wirke, als ich das selber will. Mach dein Ding, egal was die anderen labern, sang Udo Lindenberg so schön, bloß wirklich funktioniert hat dieses Mach dein Ding doch nicht, denn es ist mir nun mal nicht egal. Auch der seelisch gesundeste, auch der selbstbewussteste Mensch weiß von Situationen zu berichten, in denen er wünschte, die Erde möge sich auftun und eine Erdspalte mich verschlingen. Hört mal auf unsere Umgangssprache. Ich könnte in Grund und Boden versinken. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Der Wunsch, nicht da gewesen zu sein. Der Wunsch, am besten nicht zu sein. Scham kann bis zum Wunsch nach Selbstverneinung oder Selbstvernichtung führen im Extremfall. Übrigens auch dann, wenn gar keiner zuschaut. Wenn ich mich vor irgendeiner anderen Autorität schäme, es ist ein Aug, das alles sieht, auch was in tiefster Nacht geschieht, sagte mir ein katholischer Ordensmann und beschrieb damit sein Gottesbild. Und dann habe ich gedacht, wie furchtbar. Der schämt sich und hat Angst und möchte in Grund und Boden versinken, weil er so ist, wie er ist und tut, was er tut. Und dann las ich Genesis 1, Vers 8. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes im Garten. Wieso versteckt sich Adam? Warum möchte er am liebsten in Grund und Boden versinken? Und Gott rief Adam, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wir haben in der Umgangssprache eine Entschuldigungsformel, die lautet, entschuldigen Sie, ich bin ja bloß, ach, ich bin ja bloß, ja, ich bin ja bloß hier um, oder ich bin ja bloß ein Ungelernter dies oder das. Als unsere erste von zwei Töchtern, so ungefähr 13, 14 war, glaube ich, hatte ich 7 Jahre lang eine Vorabend-Talkshow im Südwestfernsehen. 2 Gäste, eine Band und Publikum an Tischen. Du hast 1 Stunde vor Aufzeichnung, hast du Soundcheck und Kamera und Lichtprobe und davor 1 Stunde Gespräch mit den Talkgästen. Ich weiß, wie lange ich in den Sender fahre. Ich kann auf die Minute genau benennen, wann ich nachmittags los muss. Hemd, Jackett und Krawatte hängen im Bad. Ich stürze an die Tür, sie ist abgeschlossen. Innen hört man die Dusche. Schatz, mach auf, ich muss mich umziehen und rasieren, ich habe Sendung. Ich klopfe mit dem Finger. Ey, mach auf, ich habe heute Sendung. Mein Schlips, mein Hemd und die Jeans sind da drin. Gerade wollte ich mit der Faust an die Tür donnern. Da hörte ich Gottes Stimme, wie sie leise zu mir sagte, eure süße kleine Tochter wird gerade eine junge Frau. Und der nächste Mann, dem sie freiwillig eine Badezimmertür von innen öffnet, der muss so in ihrem Alter sein. Also du bist es nicht. Haben wir uns verstanden? Und ich sagte, ja, lieber Gott, aber verstehst du, es ist jetzt, ich habe heute Aufzeichnung, wie sehe ich denn, ich muss vor die Kamera. Und Gott sprach, es ist mir doch scheißegal, wie du im Fernsehen aussiehst. Wir Und dann stellte ich fest, dass der Sender auch Hemden hat und einen Rasierapparat in der Garderobe und wie viel Krawatten allein im SWR hängen. Also es war alles kein Problem. Wir entwickeln um uns herum eine unsichtbare Lichtschranke. Und wenn die durchbrochen wird, wenn da einer eindringt, unsere Schamgrenze, unsere Intimsphäre verletzt, dann leuchtet ein rotes Lämpchen auf, meistens im Gesicht. Und rot werden kann man nicht verhindern. Es gehört zu den unkontrollierbaren Körperreaktionen. Und wenn wir dann erwachsen sind, Männer und Frauen, merken wir plötzlich, dass die Schönheit erotischer Zärtlichkeiten ja genau dann entsteht, wenn wir jemandem freiwillig Zugang durch diese unsichtbare Lichtschranke gewähren. Denn das braucht es, das Begehren und das Gewähren. Psychoanalytiker Professor Rainer Funke in Tübingen hat gesagt, ohne Schamgrenze gibt es weder Begehren noch Eroberung, denn was bliebe noch zu begehren, wenn überall und alle Zeit nur sofortige Verfügbarkeit signalisiert würde? Das habt ihr, ihr Lieben, auch schon gemerkt. Verhüllung, Geheimnis, Begehren und Gewähren ist immer erotischer als plumpe Nacktheit. Wer es nicht glaubt, geh mal an den FKK-Strand an der Nordsee. Dann weißt du, warum sich das Meer alle 6 Stunden zurückzieht. Was machte Gott eigentlich, als der Mensch ihm das Vertrauen aufgekündigt hatte, den Bruch mit Gott vollzogen und sich die Erkenntnis von Gut und Böse ins eigene Ermessen gerissen hatte? Was tat Gott am 8. Schöpfungstag? Der Schöpfer wurde zum Schneider. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Röcke von Fell und legte sie ihnen um. Ich habe mich gefragt, vor wem schämten sich Adam und Eva? Vor Gott, der hatte sie geschaffen. Voneinander, sie lebten als Mann und Frau zusammen. Sie schämten sich, weil sie plötzlich Gut und Böse erkannten. Und wo erkannten sie das? In sich selbst. Schlagartig wird ihnen nämlich die Zwiespältigkeit ihrer Existenz jenseits von Eden bewusst, dass sie das Gute wollen und das Böse tun. Plötzlich wird ihnen dieser Zwiespalt deutlich. Ihre Abgründe, ihre Gehässigkeiten, ihre Erbärmlichkeiten, ihre mörderischen Motive werden vom grellen Scheinwerferlicht der Erkenntnis beleuchtet und da schämen sie sich furchtbar. Sie schämen sich ihrer Blöße. Ihrer menschlichen Blöße. Ich bin ja bloß jemand, der das Gute wollte. Ist aber nicht, ne? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Es war ja bloß gut gemeint. Ich bin ja bloß. Da lachte der Herr hämisch, dass es Lichtjahre weit zu hören war und sprach, siehste, siehste, siehste. Steht das da? Und wenn das da nicht steht, warum wird es in manchen Gemeinden so gepredigt? Nein, Zitat, da machte der Gott der Herr Röcke aus Fell und legte sie ihnen um. Gott geht fürsorglich und barmherzig mit dem gefallenen Menschen um und bedeckt seine Scham. Und jetzt denkt bei Scham mal nicht an den Abstand zwischen Bauchnabel und Kniescheibe, sondern an den Abstand zwischen Ich-Ideal und Ich-Realität. Der Abstand zwischen Ich-Realität und Ich-Ideal. Beim Blick in den Spiegel grüßt der, der ich bin, wehmütig den, der ich sein könnte. Hat Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, mal gesagt. Also, Gott bedeckt gnädig diese Divergenz zwischen dem, der ich gerne wäre und der, der ich bin. Und das nennt man Gnade. Und das nennt man Barmherzigkeit. Und Gott sagt, dessen musst du dich nicht schämen, dass du ein fehlerhafter unzulänglicher, unvollkommener Mensch bist. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das hat kein verzweifelter Triebtäter im Knast gesagt, sondern der Apostel Paulus. O ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ja, wer wohl? Der Erlöser, Jesus Christus, durch sein stellvertretendes, sein vergebendes Sterben am Kreuz. Und Paulus hatte noch eine interessante Erfahrung gemacht, als er nämlich die Satteltaschen voll Haftbefehle gegen diese Traditionsabweichler und Heretiker der neuen Sekte unter Juden nach Damaskus unterwegs war, der Christenverfolger Saulus. Da wurde er zu Boden geschleudert und hörte eine Stimme vom Himmel, den auferstandenen Christus, sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und so wie die Frage gestellt ist, hätte ich gesagt: Was? Dich verfolge ich doch gar nicht. Bleib du mal ganz entspannt sitzend zur Rechten Gottes auf Wolke 17. Ich verfolge doch nur deine Nachfolger. Ja, aber mit denen identifiziert sich der auferstandene Christus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Anwesend seit Ostern in den Herzen und im Leben der Christen in Damaskus, zu denen du gerade reitest. Christus identifiziert sich mit seiner Gemeinde, übrigens auch mit jener, in der es knirscht und knackt und allzu menschlich zugeht. Christus identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern, Jüngerinnen und Jüngern. Warum? Weil Gott konkreter ist als eine philosophische Gedankenspielerei oder ein im Weltall vermutetes Prinzip, sondern weil er sich tatsächlich hörbar, sichtbar, begreifbar gemacht hat im Menschen Jesus von Nazareth. Es ist ein Gott, der sich parteilich gemacht hat für alle Unansehnlichen, für alle, die ja bloß irgendwas sind. Nackt und bloß für die Kranken, die Schwachen, die Armen, die Übervorteilten. Jesus schämte sich der Hilfsbedürftigen nicht. Unverschämt, anstößig berührte er den Leprakranken, beruhigte den Tobenden, befreite den Depressiven und beschützte die zur Schau gestellte. Christen vertrauen einem barmherzigen, einem menschenfreundlichen, einem fürsorglichen, einem liebenden Gott, der dir sagt, deiner Zwiespältigkeit und deiner Unvollkommenheit musst du dich nicht schämen. Ich bin kein blitzeschleudernder Zeus der Griechen und kein gleichgültiger Vishnu der Hindus. Ich bin auch kein moralinsaurer Oberlehrer Allah der Muslime, sondern ich bin der Gott, der sich in Jesus Christus mit Tränen in den Augen beim Blick über die Dörfer und Städte zu der Aussage hinreißen lässt: O Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Fittiche nimmt. Unser umgangssprachlicher Ausdruck unter die Fittiche nehmen stammt aus Luthers wunderbarer Übersetzung dieses Verses, Matthäus 23, Vers 37. Hä? Kennt ihr eine Religion, deren Gott sich mit einer Glucke Gott schämt sich der Hilfsbedürftigen und Unansehnlichen und Unvollkommenen nicht. Das bedeutet, er vergleicht sich mit einem Hirten, der 99 kraftstrotzende Schafe sich selbst überlässt, um das eine schwache, hilflose, wie blöd kann man sein, da überhaupt unter die Dornen zu geraten, Schaf rettet. Diese Grundhaltung, diese menschenfreundliche Barmherzigkeit könnte und sollte uns motivieren, im wahrsten Sinne unverschämt, ohne Scham und ohne Geringschätzung mit den Einsamen zu reden, mit den Geängstigten zu singen, mit den Heimatvertriebenen solidarisch zu kämpfen und mit den Sterbenden zu beten. dieser Menschen sollten wir uns nicht schämen. In der Familie nicht, in der Gemeinde nicht und in der Gesellschaft nicht. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Amen. Applaus